Ja, ich freue mich, dass ihr heute da seid und dass wir uns hier auch treffen können, um in das Wort Gottes hineinzuschauen. Und bevor wir loslegen, möchte ich noch ganz gerne beten. Und dann starten wir. Ja, ich bin dir dankbar, dass wir die Möglichkeit haben dürfen, uns hier zu treffen, dass wir Glaubensfreiheit haben können und dass wir heute in dein Wort schauen und gespannt sein dürfen, was du heute sagst. Ja, du kennst unsere Herzen, du siehst, dass sie oft aufgewühlt sind und dass wir abgelenkt sind. Bitte lass du uns zur Ruhe kommen. Herr, sprich du zu uns und mache du uns ruhig. Und gib jedem das, was er heute auch braucht. Führe du uns dahin, dass dein Wort uns überführt und auch zurechtweist und Veränderung bewirkt, dass du heute einen Samen in unsere Herzen legst und begießt und, Herr, auch das Wachsen schenkst. Amen. Ich möchte mit euch im Jakobusbrief weitermachen. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, wir sind im zweiten Kapitel. Schlagt mir gerne auf, wir haben heute einen etwas längeren Text vor uns. Wir lesen Jakobus 2, Verse 14 bis 26. Jakobus 2, 14 bis 26. Hier schreibt Jakobus: Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber kennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Das ist der Text, um den es heute geht. Stell dir vor, du bist auf einer Veranstaltung eingeladen und viele Leute kennst du nicht und dann kommst du mit einer Person ins Gespräch, die du eigentlich gar nicht kennst und die Person behauptet, leidenschaftlicher Sportler zu sein. Das ist voll ihr Ding. Und dann fängt sie an, dir voll viele Sachen zu erzählen. Und dann sagt die so, hey, erstmal, was total wichtig ist, wenn du Sport machst, dann ist es A und O, das regelmäßig zu machen. Nicht nur so zweimal im Monat, ja. Das ist das Wichtigste, regelmäßig Sport zu machen. Aber mit Sport ist nicht alles getan, das ist nur die halbe Miete. Die Ernährung ist genauso wichtig. Wichtig ist, dass du eine ausgewogene Ernährung hast. Du musst dich gesund ernähren, vor allem proteinreich. Und dann erzählt die Person, so ja, mit dem Protein ist das so eine Sache, das kriegst du den Tag über schwer rein, also erzählt sie dir, dass sie Proteinshakes für sich entdeckt hat. Und dann sagt sie, hey, das brauchst du unbedingt. Und dann, wenn du trainierst und du merkst, einfach dir fehlt die Kraft, dann greifst du noch zu Kreatin und zu weiteren Supplements. Die brauchst du unbedingt, damit dein Körper alles hat, was es nach einem schweren Training braucht. Und dann erzählt die Person dir aber auch, hey, was auch voll gut ist, sind so Fitness-YouTuber. Und dann sagt die so, hey, da, die sind die Besten und die musst du dir unbedingt angucken. Die haben die besten Tipps, guck mal rein, was die so zu sagen haben. Dann sagt er dir vielleicht noch, hey, für dich sind am besten bestimmte Übungen, sagt dir noch, wie die Übungen heißen und wie die aussehen und du bekommst alle Infos, die du brauchst. Und dann erzählt er noch weiter, hey, auf jeden Fall kennt man das ja, man ist, man will Sport machen, ist demotiviert, dann zeigt sie dir noch die Mega-Motivations-Playlist auf Spotify, ja, das dich einmal so richtig pushen soll und dann noch zum Ende, hey, aber alles bringt nichts, wenn du nicht die richtigen Klamotten anhast. Du brauchst die richtigen Klamotten und all das bringt dich aufs nächste Level. So, du bist jetzt erstmal völlig erschlagen und denkst, hey krass, wie gut die Person sich eigentlich auskennt. Und dann sagst du zu der Person, hey, das ist echt krass und auch beeindruckend. Und dann stellst du die Frage, ja, und wie lange trainierst du schon? Und dann zögert die Person kurz und sagt, ja, ich wollte mich nächsten Monat im Studio anmelden. Und ich glaube, du würdest der Person nicht abkaufen, dass sie sportbegeistert ist, oder? Ich glaube, das wäre unglaubwürdig. Du würdest nicht glauben, dass die Person leidenschaftlich gern Sport macht, denn ein Sportler redet nicht nur über Sport, er trainiert auch. Und in eine ähnliche Richtung geht auch der Text heute, den wir gerade angeschaut haben, denn mit dem Glauben ist es genauso. Echter Glaube, der zeigt sich nicht in einer bloßen Behauptung, sondern er zeigt sich am Ende auch in Handlungen. Das, was entsteht. Und Jakobus spricht hier in dem Text ein Problem an, das wir, glaube ich, ziemlich gut in unserer Gesellschaft kennen. Und das hört man immer wieder, Menschen sagen, sie glauben an Gott. Menschen bekennen sich dazu, gläubig zu sein. Da ist der Klassiker, du siehst eine Person mit so einer Kreuzkette. Und dann sagst du so, hey, hab gesehen, du trägst so eine Kette mit einem Kreuz. Glaubst du an Jesus? Oder glaubst du auch an Gott? Und dann kommt oft so eine Antwort, so, ich glaube schon. Und ich wurde katholisch erzogen oder evangelisch und ja, und doch, also Glaube ist für mich wichtig. Oder das habe ich auch oft gehört, immer wieder tatsächlich sagen Leute, hey, meine Oma, die war voll gläubig. Und die ist immer am Sonntag in die Kirche gegangen. Und als wir Kinder waren, da hat meine Oma uns immer wieder was aus der Bibel vorgelesen. Und es ist mir total wichtig gewesen. Also ich fühle mich da schon auch mit Gott verbunden. Also ja, doch, der Glaube hat für mich schon eine große Bedeutung. Aber ich denke, dass Jakobus nicht nur diese Menschen meint, sondern dass Jakobus hier sogar Leute anspricht, die in einer Gemeinde sind, die aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, die vielleicht Sonntag für Sonntag in die Gemeinde kommen, die weitere Veranstaltungen im Gemeindehaus vielleicht besuchen, die immer dabei sind, denen wichtig ist, dabei zu sein. Ich meine, es geht ja um den Glauben an Gott. Aber Jakobus zeigt uns durch den Text, dass du glauben kannst, ohne wirklich gläubig zu sein. Jakobus gibt uns in diesem Abschnitt Prüfungskriterien an die Hand, indem wir als Leser einfach überprüfen können, wie steht es um meinen Glauben? Wo stehe ich? Habe ich einen lebendigen Glauben oder habe ich einen toten Glauben? Und das Thema heute heißt lebendiger versus toter Glaube. Und mein erster Punkt heißt, das ist auch die zentrale Frage, kann Glaube ohne Werke retten? Darum geht es heute. Kann denn Glaube ohne Werke retten? Und vielleicht bist du jetzt ein bisschen verwirrt und du erinnerst dich an vorletzten Sonntag, da gab es eine Predigt von Epheser und da wurde eine Stelle vorgelesen, Epheser 2, Verse 8 bis 9. Um nur ein Beispiel zu nennen, da heißt es, da sagt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und es klingt doch irgendwie widersprüchlich, oder? Da steht vorne jemand auf der Kanzel oder wir in der Jugend und predigen, dass Werke nicht retten können. Und dann kommt aber Jakobus um die Ecke und sagt, hey, Glaube ohne Werke ist tot. Und es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, da denkst du, die prallen so aufeinander und das sind total Widersprüche, das passt nicht. Und das ist so eine Stelle. Also was jetzt? Glaube oder Werke? Martin Luther, der hat den Jakobusbrief in seiner Übersetzung ganz bewusst weiter nach hinten gesetzt. Warum? Weil er den Brief als weniger wichtig angesehen hat. Bei Luthers Übersetzung, das könnt ihr auch mal gerne überprüfen, kommt nach dem Jakobusbrief nur noch Judas und Offenbarung. Und in den anderen Übersetzungen ist der Jakobusbrief deutlich weiter vorne. Ich habe das heute auch in meiner alten Lutherbibel überprüft und es stimmt tatsächlich. Luther hat sich daran gestört, weil es nicht seiner Auffassung entsprach. Luther hat gesagt, es passt nicht zu der Rechtfertigung allein durch Glauben. Und ihm fehlte auch der Fokus auf den Glauben anstatt auf die Werke. Auch Luther hat sich schwer getan. Und jetzt stellst du die Frage, okay, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Ich meine, dass wir ein Problem im Wort Gottes bekommen, wenn wir manchen Themen mehr Gewichtung geben als anderen. Wenn wir eine Sache mehr betonen als die andere. Wenn wir eine Sache wichtiger sehen als die andere. Dass wir durch Werke nicht gerettet werden. Das sagt Paulus in Epheser 2, 8 bis 9, wie ich es gerade vorgelesen habe. Und Jakobus, er widerspricht überhaupt nicht, sondern er bestätigt den rettenden Glauben dadurch, dass er sagt, durch wahren Glauben entstehen auch Werke. Da entstehen Handlungen, die Gott gefallen. Gott bewirkt es und nicht wir. Und er spricht hier nicht von Gesetzeswerken, da muss man unterscheiden. Hier geht es nicht darum, dass man sagt, hey, durch Werke werde ich gerecht, sondern Jakobus spricht hier von Werken des Glaubens. Werke der Gerechtigkeit, die entstehen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ich habe dazu folgendes Zitat gelesen, das diese Situation recht gut zusammenfasst. Und hier schreibt eine Person über diesen Text, Paulus führt zum Kreuz und Jakobus kommt vom Kreuz her. Und ein Vers, der das auch nochmal wunderbar unterstreicht, der steht in Matthäus 5, Vers 16, den müsst ihr nicht aufschlagen, ich lese ihn euch vor. Hier heißt es, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Werke der Gerechtigkeit, Werke, die wir tun, die zeigen letztendlich auf Gott. Und sie sind der Beweis für wahren, lebendigen Glauben. Und noch einen zweiten Vers aus Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Was hier Paulus sagt, ist ein Kind Gottes, ist dazu geschaffen worden, gute Werke zu vollbringen. Es ist außerdem auch ein Kennzeichen für ein Kind Gottes, dass er wiedergeboren ist. Und diese Verse, sie betonen vor allem die Bedeutung von guten Werken als Ausdruck von unserem Glauben. Und so wie es immer wieder über die Jahre vielleicht auch gemacht wurde, und man hat den Glauben genommen, und hat die Werke genommen und man hat es zerrissen, man hat die versucht, voneinander zu trennen. Und ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Wir gehen, oder wenn wir diese Dinge anschauen, dann sehen wir, dass wir diese Dinge nicht voneinander trennen können. Wir können Glauben nicht von Werken trennen, sondern die gehen vielmehr Hand in Hand. Und das eine bewirkt das andere. Die gehören zusammen. Aber wir bekommen auch ein Riesenproblem, wenn wir den Fokus nur auf den Glauben richten würden. Wenn wir sagen, nur Glaube. Wenn dann nämlich allein der Glaube rettet und Werke überhaupt gar nicht nötig sind, wenn Werke überhaupt gar nicht zur Errettung beitragen, dann kann ich doch eigentlich leben, wie ich will, oder? Es macht ja keinen Unterschied. Wenn Werke nicht retten, dann kann ich mein Leben führen, wie ich will. Und genau dann besteht die Gefahr, dass wir anfangen, den Glauben zu reduzieren auf eine bloße Zustimmung. Einfach nur, indem wir sagen, ja, stimmt zu, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es Gott gibt und ich glaube auch, dass es Jesus gibt und dass er am Kreuz gestorben ist. Ich glaube das alles. Aber es ist ein Riesenproblem, wenn davon nichts in deinem Leben zu sehen ist. Und dazu macht Jakobus einen Vergleich. Einen ziemlich guten Vergleich und er bringt ein Beispiel, wie denn Glaube ohne Werke aussieht. Und das ist auch der zweite Punkt, der heißt Glaube ohne Werke, eine unvollständige Geschichte. Stell dir vor, es gibt eine Person bei uns in der Gemeinde und du hast es mitbekommen, der geht es nicht besonders gut. Es fehlt ihr an vielem, jetzt nicht an irgendwelchen luxuriösen Sachen, sondern dieser Person fehlt das Nötigste. Der Person ist kalt, weil sie keine Klamotten hat. Und bei der Person, da knurrt der Magen, weil sie kein Geld hat, um sich was zu kaufen. Und dann kommt der nächste Sonntag und du siehst die Person und überlegst dir so, ja, was soll ich sagen, soll ich auf die zugehen, was willst du da sagen? Und während du überlegst, siehst du ein anderes Gemeindemitglied, das auf die Person zukommt und mit ihr redet. Und denkst du so, voll gut, noch jemand anders hat die Not bemerkt und redet mit der Person. Aber dann bekommst du dieses Gespräch mit. Und du hörst, wie die Person sagt, hey, ich habe von deiner Notsituation mitbekommen. Ich will dir nur sagen, alles wird gut. Und du musst nur an Gott glauben. Glaub da dran und Gott wird für dich sorgen. Weißt du was? Jetzt geh erstmal nach Hause, mach deinen Kamin an, wärm dich, zieh dir was Warmes an und danach koch dir was Gutes zu essen. Und glaub mir, danach sieht die Welt gleich wieder ganz anders aus. Und dann dreht die Person sich einfach um und geht weg. Und du bekommst es mit. Haben diese Worte von dieser Person irgendeinen Wert gehabt? Ich glaube, ganz klar nein. Diese Worte haben bei dieser notleidenden Person nichts verändert. Diese Worte haben den Hunger nicht gestillt. Die Person friert immer noch. Durch diese Worte hat sich überhaupt nichts verändert. Und ich glaube, also würde es mir gehen, ich glaube, ich würde einfach ungläubig daneben stehen und mich fragen, so, hey, was war das denn jetzt? Da hättest du ja auch genauso nichts machen können und es hätte genauso viel gebracht. Und im Endeffekt waren es nur Worte. Es ist nur heiße Luft, da ist nichts dahinter, da war nicht mal Hilfe, was die Person gebraucht hätte, wäre Hilfe gewesen, praktische Hilfe, aber es sind nur Worte gewesen. Und die Worte, die waren für niemanden. Lieber nichts sagen, bevor man sowas sagt. Und Jakobus benutzt dieses Beispiel, um uns eine ganz einfache Wahrheit aufzuzeigen. Und er sagt, so wie dieses angebliche Mitleid ohne Hilfeleistung eigentlich wertlos ist, so ist auch die Art von Glauben, der keine Werke mit sich bringt. Es ist exakt dasselbe. Es ist und bleibt ein leeres Bekenntnis, leere Worte, da ist nichts dahinter. Und Jakobus sagt, es ist ein toter Glaube. Das ist ein toter Glaube, wenn nichts hinter deinem Glaubensbekenntnis steckt. Aber es bringt dir einen Einwand, wie wenn er mit jemandem diskutieren würde, einen Diskussionsgegner hätte. Und dann sagt diese Person, hey Jakobus, schön und gut, was du da sagst, aber der eine hat halt Glauben und der andere hat halt Werke. Und Jakobus geht darauf ein und sagt, okay, dann zeig mir doch mal deinen Glauben, wenn du gar keine Werke vorzuweisen hast, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Jakobus ist es hier unheimlich wichtig, diese entscheidende Komponente mit hineinzunehmen, dass Glaube immer Werke mit sich bringt und Jakobus will ihn nicht angeben. Überhaupt nicht. Vielleicht könnte es so rüberkommen, der sagt, hey, schau mal, was ich schon alles gemacht habe. Guck mal, welche Werke ich gemacht habe. Guck mal, was Gott durch mich bewirkt hat. Sondern Jakobus geht es darum, einen toten Glauben aufzudecken. Die Decke davon wegzuziehen, dass es aufgezeigt wird, den toten Glauben aufzudecken, der sich nicht zu dem Glauben der Dämonen unterscheidet. Total krasse Aussage, fand ich. Und Jakobus bringt mit dem, was er hier sagt, finde ich, den Todesstoß für einen toten Glauben. Und er sagt, hey, wenn du dich auf deinen Glauben berufst, wenn du dich einfach auf deinen toten Glauben berufst und sagst, ja, ich glaube, dass es nur einen Gott gibt, dann sagt er, hey, voll gut, aber weißt du was? Die Dämonen glauben das auch. Die glauben das auch. Und weißt du was? Sie zittern vor Angst. Sogar gefallene Engel bestätigen, dass Gott der einzige Gott ist und sie zittern vor den Konsequenzen. Und man könnte hier sagen, dass eigentlich Dämonen rechtgläubig sind. Aber ihre Rechtgläubigkeit an sich ist doch gar kein Beweis für einen rettenden Glauben. Sie kennen die Wahrheit. Die Dämonen kennen die Wahrheit. Sie wissen, wer Gott ist. Sie wissen, wer Jesus ist. Aber sie hassen Gott und sie hassen seine Wahrheit. Aber Jakobus bleibt hier nicht stehen, sondern er gibt uns auch hier eigentlich zwei Beispiele von Abraham und auch von Rahab an die Hand und was ihren Glauben im Großen und Ganzen eigentlich auch so lebendig gemacht hat. Was war so besonders? Und das ist auch der dritte Punkt und der heißt Glaube in Aktion. Die Verbindung von Überzeugung und Werken. Und während es Jakobus wichtig war, vor allem einen falschen Glauben aufzudecken, geht er am Ende dieses Textes darauf ein, wie sich ein echter und ein rettender Glaube zeigen. Und dass eben Glaube und Werke unbedingt zusammengehören. Und das erste Beispiel, das bringt er von Abraham. An Abraham kommen wir nicht vorbei, wenn wir in die Bibel schauen. Gott gibt Abraham ein ganz besonderes Versprechen in 1. Mose. Und er sagt, Abraham, ich werde dir Nachkommen schenken, so viele, wie die Sterne am Himmel sind. Und was sagt Abraham darauf? In 1. Mose 15, Vers 6 heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham hat dem geglaubt, was Gott gesagt hat, und das wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Aber es bleibt nicht einfach nur bei dem Glauben, sondern Jahre später, als Abraham seinen Sohn Isaak bekommen hat, prüft Gott den Glauben von Abraham. Und er sagt, Abraham, nimm deinen Sohn, geh auf den Berg und opfer ihn. Und Abraham folgt Gottes Wort, und er nimmt seinen Sohn, bereitet alles vor und ist bereit, ihn zu töten. Und er hat das Messer in der Hand und ist bereit. Und dann lesen wir nur davon, der Engel des Herrn sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Abraham wird hier als Beispiel genannt, weil er bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und das hat seinen Glauben gezeigt. Er hat nicht einfach nur geglaubt und dann ja, nichts gemacht, sondern er hat Gott geglaubt und er ist Gott gehorsam gewesen. Sogar bis dahin, wahrscheinlich zu einem seiner schwersten Phasen seines Lebens, als Gott gesagt hat, ich will, dass du deinen Sohn opferst. Und ein zweites Beispiel ist dann die Hure Rahab. Josua schickt heimlich zwei Kundschafter nach Jericho hinein, damit die das Land ausspionieren sollen. Und Rahab nimmt diese Kundschafter auf und sie half ihnen auch später aus der Stadt zu fliehen. Und Rahab glaubte daran, dass Jericho in Gottes Hände fallen wird. Sagt, ich glaube, dass das so passieren wird. Sie glaubte das nicht nur, sondern sie hat auch den Kundschaftern in dem Fall geholfen. Da heißt es dann in Hebräer 11, Vers 31, durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit dem Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Rahab stellt die Echtheit ihres Glaubens unter Beweis. Sie beweist, dass sie es ernst meint. Und sie beweist es nicht nur mit irgendwelchen Worten, sondern sie beweist es damit, dass sie eigentlich bereit ist, unter persönlichem Risiko diese Botschafter aufzunehmen. Wäre es rausgekommen, dass die Botschafter bei ihr wären, wer weiß, vielleicht hätte man sie direkt getötet. Rahab glaubte, dass Gott die Stadt einnehmen würde, und sie handelte. Was für ein Glauben hätten Abraham und Rahab gehabt, wenn sie einfach nur glauben würden? Einfach nur glauben, aber vom Gehorsam Gott gegenüber gar nichts wissen wollen. Ich denke, da könnten wir dann anhand im Text sagen, dann wäre es ein toter Glaube. Und genauso ist doch bei uns auch, oder? Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht dein Glaube aus? Glaubst du vielleicht auch recht oberflächlich? Ja, der Glaube, der ist ja schon wichtig. Aber von dem Rest, so Gehorsam und so, willst du gar nichts hören. Das muss auch nicht unbedingt sein. Der Glaube reicht doch, oder? Und wie oft ruhen wir uns auf unserem Glauben aus und sagen, hey, ich glaube doch und ich bin gerettet und ganz ehrlich, es reicht doch aus, oder? Es reicht doch. Ich glaube, ich bin gerettet und es reicht mir völlig aus. Aber unser Leben sagt ganz oft was anderes. Unser Glaube und unsere Taten passen so oft überhaupt nicht zusammen. So oft stehen die so im Widerspruch. Wir glauben an Jesus, wir leben aber in der Sünde, stecken in Sünden fest. Sie haben uns fest im Griff. Wir wollen ein Leben führen, das wir selber bestimmen können. Ich möchte selber sagen, wo es für mich entlang gehen soll. Ich möchte mein Leben selber führen. Und auch als Christen fragen wir oft gar nicht danach, Gott, was willst du von mir? Wo willst du mich haben? Wo ist mein Platz? Was hast du eigentlich für mich im Sinn? Und dann schauen wir uns Dinge an im Fernsehen, die wir eigentlich nicht schauen sollten, die Gott ganz bestimmt nicht gefallen. Wir lügen und betrügen und dann denken, ja, lügst hier mal so ein bisschen, da mal so ein bisschen. Ja, tut ja keinem weh, das ist ja nur eine Notlüge, ist doch nicht schlimm. Das merkt doch keiner. Oder vielleicht redest du auch schlecht über andere. Wir lästern so gern über andere. Hast du das mitbekommen? Wir versuchen selber in einem guten Licht zu stehen und den anderen irgendwie zu demütigen, schlecht über die Person zu reden. Wenn Außenstehende dich betrachten würden oder dich betrachten, sehen sie in deinem Leben deinen Glauben, anhand deinem Leben? Wenn man dich anschaut, kann man sagen, hey, das ist ein Christ. Das ist nicht nur Geschwätz, was der sagt. Der sagt nicht einfach nur, er ist gläubig, sondern der lebt danach. Der lebt sogar nach den Geboten Gottes. Der lügt nicht, der betrügt nicht, der klaut nicht. So, was ist mit dem los? Ja. Ich habe das immer wieder gehört, dass Menschen irgendwann gesagt haben, so, hey, irgendwas ist an dir anders. Irgendwas, du bist nicht wie die anderen. Und das ist interessant, weil jeder Mensch irgendwann merkt, hey, es gibt so eine menschliche Einheit, so dieses Leben. Und wenn dann einer nicht nach diesen Regeln spielt, es fällt auf. Wenn andere dich betrachten, was sehen sie da? Sehen sie da Glauben? Sind da Werke der Gerechtigkeit sichtbar? Oder gucken die dein Leben an und denken sich, ey, der redet nur und der Rest ist heiße Luft. Da ist nichts dahinter, gar nichts. Wie anfangs gesagt, gibt uns Jakobus hier Prüfungskriterien an die Hand. Und sagt, hey, lest es durch, schau es dir an und prüfe deinen Glauben. Machst du dir was vor, was deinen Glauben angeht? Ist er echt oder ist er doch tot? Ich meine, am Ende unseres Lebens, da stehen wir vor dem lebendigen Gott und müssen Rechenschaft ablegen. Und ich kenne dein Glaubensleben nicht, ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen aussieht. Das kann nur Gott sehen. Aber für jeden von uns ist wichtig, dass wir uns prüfen, wo wir stehen. dass wir uns selber nichts vormachen, dass wir schauen, ist mein Glaube echt oder ist mein Glaube tot? Und ich würde es ganz gerne so wie letztes Mal machen, dass wir jetzt an den Tischen zusammen beten und ich hier am Ende das Abschlussgebet mache und wir dann weitere Lieder singen. Amen. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast, das für uns wie ein Spiegel ist, in den wir hineinschauen können und sehen, wer wir sind und wer du bist, Herr, und dass wir dich unbedingt brauchen. Herr, du siehst auch unseren Glauben und du siehst, wie oft wir uns auch darauf ausruhen und meinen, dass wir leben können, wie wir wollen, dass es keine Rolle spielt. Aber du gibst uns durch den Text einfach auch, Herr, Prüfungskriterien, die uns zeigen, Herr, wie wir sind und wie unser Glaubensleben wirklich aussieht. Ich möchte dich bitten, dass du bei jedem Einzelnen von uns aufdeckst, wie es bei uns wirklich aussieht, ob wir einen lebendigen Glauben haben, Glauben, der rettet, der Werke hervorbringt, oder ob es ein toter Glaube ist, Herr, bei denen es einfach nur Worte sind, wo es heiße Luft ist, wo nichts dahinter ist. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Zeit gibst und dass wir uns die Zeit nehmen, um uns selber zu prüfen und zu fragen, wie wir auch auf andere wirken, ob andere sehen können, dass wir deine Kinder sind oder ja, ob da auch nichts dahinter ist. Herr, ich bete darum, dass dein Wort in unsere Herzen hineingeht und dass es dort fest verankert wird und dass du Wachstum schenkst und dass wir heranreifen zu Menschen, die dir nachfolgen wollen. Herr, die ihr Leben auf dich bauen, die ein festes Fundament haben, ein Fundament, das einfach nicht wegbrechen kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns ja im Nachdenken segnest und dass diese Worte uns nachgehen und nicht einfach mit der Zeit verblassen und wieder aus unseren Gedanken verschwinden. Herr, sei du uns gnädig und geh du uns nach. Amen.